Ich bete vor der Predigt, wir werden stille. Herr, wir beten dich an, weil du der lebendige, heilige Gott bist, der uns entgegenkommt. Du hast eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann, und du lädst ein in deine Gegenwart. Und so bitten wir dich, dass du durch dein Wort zu uns redest, in unser Leben hinein, in unsere Not hinein, in unsere Zukunft hinein. Danke, dass wir auf dich schauen dürfen und dass du die goldene Sonne bist, die uns Freude, Zuversicht und Hoffnung gibt. Gelobt sei dein Name. Amen. Amen. Ja, vielen Dank für das Lied, die goldene Sonne. Ich habe mir das gar nicht gewünscht, aber Paul Gerhardt, ein Gigant, ich habe das im letzten Rundbrief geschrieben, der den 30-jährigen Krieg durchmachen musste und theologisch und seelsorgerlich die Menschen begleiten mussten, die in einer tiefen Not und große Finsternis lagen. Und man kann sich das gar nicht vorstellen. Der 30-jährige Krieg, Görlitz ist ja Zeitzeuge dieses Krieges, der Kaisertrutz. Das war ja ein unfassbares Elend. Das kann man das mit heute nicht mehr im Ansatz vergleichen, was da für eine Finsternis, was eine Hoffnungslosigkeit, Brandschatzen, plündern, töten, misshandeln, versklaven. Und in dieser Zeit beruft Gott neue Menschen, neue Generationen, neue Geistlichkeit. Die Paul Gerhardt gehört dazu, Martin Luther und viele andere starke Persönlichkeiten wurden ja gerade in diesen Zeiten geprägt. Deswegen freue ich mich, dass auch wir die Gelegenheit haben, in bestimmten Zeiten, schwierigen Zeiten, unsere Persönlichkeiten prägen zu lassen und dass Gott auch diese Zeit nutzt, um neue Generationen zu erwecken. Ich möchte mich bedanken bei allen, die diese Not, dieses Elend, diese überforderten Regierung, also ich möchte nochmal scharfe Kritik an Regierung schon starten, das ist mir jetzt egal, weil ich habe jetzt, unsere Gemeinde wurde jetzt mit dieser elenden Maskenpflicht belastet und auferzwungen, gegen den Willen mancher Leute, und die haben sich ja aufzwingen lassen, aber nicht um der Regierung willen, sondern um des Wortes Gottes willen, damit das Evangelium laufen kann. Und was unsere Regierung und alle Regierungen dieser Welt, diese Planlosigkeit, diese unfassbare Sinnlosigkeit und Planlosigkeit zelebriert, egal ob sie was bestellen oder nicht bestellen, was planen, vorhersagen, sie liegen mit allem faktisch immer falsch und haben nur noch eine Methode zu knechten. Zu knechten, nicht zu überzeugen, zu knechten. Das ist ihre einzige Geisel, Menschen Angst zu machen und zu knechten. Und sie werden nicht weiter mitkommen. Es wird die Zeit kommen, und ich kann an der ganzen Gemeinde sagen, die Zeit wird nicht mehr lange dauern. Und dann werden die Mächtigen stürzen, weil sie nicht in der Lage sind, komplett überfordert sind, irgendetwas zu lösen, zu erklären, zu beweisen, nichts außer zu knechten. Und ich möchte das sogar beweisen. Ich habe jetzt ein Bild gesehen, das hat mich daran erinnert, das gehört nicht zur Predigt, das ist nur etwas, was komplett was anderes ist. Ich habe ein Bild gesehen, da umarmen sich zwei glückliche Menschen, so ein Pärchen, ein junges Pärchen, so im Sommerzeit, irgendwo im Park, schönes, stimmiges Bild, ganz glücklich, also ich glaube, der hebt die junge Dame sogar hoch, die umarmen sich, so man sieht sozusagen die Frische und Glück der Jugend. Und da unten steht ein Satz, und da musste ich schon lächeln. Da steht, wenn Sie demnächst einen Verschwörungstheoretiker sehen, dann umarmen Sie ihn einfach. Denn alles, was er vorhergesagt hat, ist auch eingetroffen. Als ich im Sommer bei dieser Berlin-Fahrt war, um zu schauen, was da geschah, alles, was dort vorhergesagt wurde, ist auch eingetroffen. Du sitzt jetzt, weil diese Propheten dort, nennen sie Verschwörungstheoretiker, bekloppte, wahnsinnige Nazis, spielt keine Rolle. Nur im Gegensatz zu unserer Regierung haben sie alles vorhergesagt. Und das ist ein Desaster für die ganze Gesellschaft. Und das macht mich wütend, das macht mich nicht als Pastor wütend, das macht mich als Familienbeauftragter wütend, weil wir hatten nicht einmal im Krankenhaus Triage gehabt, nicht einmal. Aber jetzt berichtet Österreich, dass wir Triage in Psychiatrien haben, Kinderpsychiatrien. Da gibt es Triage, weil die Psychologen überfordert sind und nicht wissen, wohin mit den Kindern. Und ich sehe kein Konzept. Und ich möchte euch vor lauter Wut, ich bin sehr zornig auf diese Planlosigkeit. Ich habe einen jungen Mitarbeiter hier auf der Baustelle. Er ist ein Tscheche, ein sehr begnadeter Handwerker, einer der besten, den wir jemals hatten. Und dieser Typ fährt jeden Tag von seinem Heimatort hierher, um zu arbeiten, um diesem Land zu dienen, diesen Menschen zu dienen, diesem überforderten Land zu dienen, was aus eigener Kraft nichts mehr schafft, weder die Pflege noch das Handwerk, gar nichts, angewiesen auf die ganze Welt. Und er muss jetzt zweimal die Woche einen völlig irrsinnigen, dämlichen Faschistoiden-Test machen. Denn er steht unterm Generalverdacht. Ausland, das ganze Ausland steht unterm kompletten Generalverdacht. Er muss nachweisen, dass er nicht krank ist. Weil diese Regierung und dieses Land komplett überfordert ist mit allem, muss er nachweisen. Und zweimal die Woche kriegt er so einen Stab in die Nase gesteckt bis zum Hirn. Und auch dort sitzt komplett inkompetentes Personal, was ihm zweimal die Woche einfach irgendwas in die Nase stecken darf. Und er sagt, er hat schon Schmerzen. Und ich habe gesagt, bleib zu Hause. Lass dieses Land zugrunde gehen, bleib zu Hause. Lass diese Firma zugrunde gehen, die dich nicht beschützt. IHK zugrunde, lass sie alle zugrunde gehen. Sollen sie ohne Pflege, sollen sie ohne Handwerker, sollen sie einfach zugrunde gehen. Versteht ihr, welcher Wahnsinn gerade herrscht? Und er hat gesagt, so diese Woche, um den Wahnsinn nochmal auf die Spitze zu treiben, die Woche baut eine Straße, da wo ich wohne, ein paar Häuser weiter, da ist so ein kriminelles Haus, dass dieses Haus nicht ausgeräuchert wurde, nicht komplett eingeliefert wurde in Gefängnisse, aber da werden Maskenverweigerer oder Quarantäneverweigerer, die kommen jetzt in Anstalt. Ein hochkriminelles Haus, mindestens zweimal die Woche ein Polizeieinsatz. Er hat in diesem Polizeieinsatz diesem Haus hat, dann muss er unter Polizeischutz Gasleitung erneuern. Und die wurde über Nacht geklaut. Rausgerissen. Und jetzt musste er zum DNA-Test, weil er die Leitung ja auch angepackt hat. Und jetzt war er zweimal die Nase und einmal den Mund. Das ist die Realität. Ihr Lieben, das ist die Realität für viele Menschen. Ein Irrenhaus, ein komplettes Irrenhaus. Und die Politik wird sich nicht lange halten. Ich prophezeie, Freunde, bald ist vorbei. Bald ist vorbei. Und ich sage euch, bevor ich zur Predigt überhaupt mit Predigt beginne, ich sage euch, danke, danke, die ihr diesen Blödsinn noch mitmacht, um ihnen ein bisschen die Ehre zu erweisen. Aber wir werden uns nicht beugen, wenn es um die Freiheit geht. Es ist keine Sünde zu sterben. Das ist Folge der Sünde. Aber es ist Sünde, hirnloser Sklave zu sein. Das ist Sünde. Und deswegen, es wird Zeiten kommen, da werden Demonstrationen wieder starten und ich werde kein Mitglied niemals verbieten, bei den Demos mitzumachen, denn dieser Unsinn muss beendet werden. Aber ganz schnell. Denn wir haben diskutiert innerhalb der Gemeinde, damit ihr nur wisst, wir haben diskutiert innerhalb der Gemeinde und wir wissen um diesen Blödsinn, dass unsere Kinder nur noch Masken sehen. Es wächst eine komplette Generation von Kindern, die haben außer Masken nichts gesehen und außer Furcht nichts gesehen. Und die mussten bei der Polizei jetzt Angst haben. Ich bin gestern vorbeigefahren, im Schneefall, da sind Rodeln hier gleich am Stadtpark, da haben Kinder Rodeln. Ja. So viele glückliche Kinder, da musst du Angst haben, hoffentlich kommt nicht die Polizei jetzt. Wir machen es uns ein Märtyrer. Wo sind wir? Deswegen, ich danke nochmal allen, die diesen Blödsinn mitmachen, aber ich sage auch den Politikern, tut Buße, kehrt um. Und das wollte ich ehrlich sagen, dass unsere Ingenieure nicht in der Lage sind, was für eine Demütigung vor der Welt, dass unsere Ingenieure, die da Impfstoff, die tonnenweise, hektoliterweise irgend so einen Müll reinspritzen, dafür sind wir in der Lage, gibt es richtig Cash. Aber dass wir nicht in der Lage sind, ein Gerät, ein Infrarot oder was weiß ich für ein dämliches Gerät zu erfinden, dass mein Josef, so heißt mein Mitarbeiter, einfach da irgendwo in der Schläfe oder Nase einen Pieps bekommt und sagt, du kannst durchfahren. Dass wir nach einem Jahr nicht in der Lage sind, das zu lösen, das heißt, dass wir gar keine Ahnung haben. Und das ist ein großer Verdachtsmoment, dass wir einfach null Ahnung haben, was gerade passiert und einfach irgendwelche Sachen reinstecken. Und was in China gerade passiert, wisst ihr hoffentlich. Darum beende ich jetzt meine Wutrede und komme zum Evangelium. Ich komme zum Evangelium. So, wir sind im Alten Testament. Und der Prophet Haggai hat in ähnlicher Art gepredigt, kann ich euch jetzt schon sagen, viel, viel lockerer war es nicht. Altes Testament, ungefähr 500 vor Christus, das Volk Israel, das Volk des Bundes, die heutigen Juden, die du kennst, die haben eine lange Geschichte, eine unglaublich lange Geschichte, das ist unsere christliche Geschichte noch halb so lang. Und diese Geschichte ist voll von Weisheit und Versagen und Niedergang und Verlust. Und das heißt, wenn du in deinem Leben befindest, wo du gerade vielleicht in diesen Krisen bist, wo du nicht weißt, was ist richtig, was ist falsch, wie gehe ich hin, wie ich, was soll ich tun, wenn du komplett unter Druck stehst, dann hast du ein Buch, ein heiliges Buch. Und das verurteilt dich nicht wegen des Druckes, sondern es zeigt dir, wie du aus diesem Druck herauskommst. Und stell dir vor, jetzt einleitend zu der Predigt, stell dir vor, du hättest jetzt die Gelegenheit, oder anders so, als ich Kind war, hatte ich einen Traum, einen Zauberstab zu haben. Kennt ihr so richtig, also richtig, wo man Sachen verwandeln konnte, Zauberstab. Ich glaube, jedes Kind hat so einen Wunsch, weil man dadurch ja alle Probleme lösen könnte. Ich nehme also einen Stab. Und dann mache ich aus belanglosen Dingen was Wertvolles. Also angenommen, ich hätte so einen Zauberstab, da könnte ich jetzt zum Beispiel einen Backstein nehmen und habe es einmal angepackt und dann wäre es Goldbarren. Und da könnte ich ja viele Probleme einfach zum Positiven wenden. Oder ich sehe einen kranken Menschen, gehe hin mit Zauberstab, zack, und er ist gesund. Eine Art positive Kraft oder Macht, die mir die Gelegenheit gibt, etwas zum Positiven zu verwandeln. Diesen Gedanken brauchst du jetzt für die Predigt, damit du den Text besser verstehst. Also eine Vorstellung, du gehst hin und machst etwas entweder heilig oder wertvoll oder gesund. Und gleichzeitig musst du dir vorstellen, stell dir vor, es gibt einen Gegenstab, mit dem du hingehen kannst, also so eine Art schwarze Magie, und du könntest alles, was du anfasst, zum Bösen verwandeln, zum Tod verwandeln. Wie Voodoo. Du einfach dann Menschen manipulieren kannst zum Bösen. Und das ist in uns Menschen tief verankert, diese Vorstellung, entweder zum Besten, zum Heiligen, zur Heiligung bestimmt, oder zur Sünde, zur Verdammnis, zur Finsternis. Und eine Macht sozusagen, die, über die man verfügen könnte. Und das ist die große Sehnsucht, die ganze Astrologie und diesen ganzen Esoterikbereich, Mächte anzuzapfen, positive, negative, Hexer zu sein, irgendwie Okkultist zu sein. Und diese Vorstellung, die ist so alt wie die Menschheit, und sie ist im Kern irgendwie auch richtig, weil es diese Macht auch gibt. Und wir müssen uns die Frage stellen, was sagt die Bibel dazu? Und in welchem Kontext bewegen wir uns? Und dieses, der Kontext des Textes, des Propheten Haggai, war so, dass es eine dritte Ebene gibt, das ist auch die, unser Land am besten vertritt. Also das ist so die atheistische, nach dem Motto, ich glaube zwar nicht daran, aber es ist nützlich. Ich erkläre gleich im Text, was das bedeutet. Also die atheistische Variante, die wir leben, ist ja, die dann sagt, naja, wir brauchen schon irgend so eine Müllhalde, wo wir unseren Müll abladen. Und wir bräuchten schon irgendwie etwas, so eine Art medizinisches, hilfreiches, wo wir unseren Vorteil daran ziehen. Also das heißt, der Mensch steht immer in der dazwischen, dass er aus seiner Perspektive das tut, was ihm am besten dient. Das heißt, ihm dient die Finsternis immer dann, wenn er etwas rächen möchte. Oder etwas Böses tun möchte. Oder er meint, er nennt das immer Gerechtigkeit natürlich, aber er müsse sich an jemanden rächen, da bräuchte er natürlich diese finstere Macht. Oder er bräuchte einen Vorteil, er hat ein Problem, dann müsste er sich irgendwo wenden an die gute Macht. Und dieser Dualismus, der ist in uns verankert. Licht und Finsternis, das ist da. Und der Prophet Haggai beschreibt das. Denn noch einmal ganz kurze Wiederholung, was geschah zuvor. Gott hat dem Volk Israel gesagt, sie soll heilig sein, weil er heilig ist, und sie sollen leben heilig, damit die Heiden, die Menschen, die in der Finsternis leben, Götzendiener, damit sie an dem Wandel des Volkes Israel und an dem Segen, den Gott über sie ausschüttet, damit sie dieses Licht erkennen und aus der Finsternis rausgehen zum Licht. Und darum sollten ja alle Völker nach Jerusalem pilgern. Sie sollten immer hingehen wie die Königin von Saba und die Weisheit Gottes im Volk Israel erkennen. Aber das Volk Israel hat sich entschieden, einen eigenen Weg zu gehen. Sie haben eben gesagt, naja, wieso denn? Es reicht doch, wenn wir unseren eigenen Vorteil haben. Und dann haben sie sich dann nach ihrem Gutdünken angepasst, den heidnischen Götzen, und haben gesagt, guck mal, das ist aber attraktiv bei denen, das ist attraktiv bei denen und bei allen Nachbarnvölkern im Umkreis. Ihres Wirkens haben sie alles aufgehäuft, was wir Polytheismus nennen, nach dem Motto, wieso musst du dich für eine Sache entscheiden, du kannst ja vieles in dir selber nach deinem Gutdünken selber integrieren und deine eigene Religion zusammenstellen. Das ist ja auch, was wir heute tun. Ja? Und Gott hat gesagt, ich werde das verwerfen, das ist Götzendienst, das ist ein Abwenden vom Licht hin zum Finsternis. Manchmal können wir sagen, so ein bisschen Finsternis, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber wenn du bei Gott nicht bleibst, bist du automatisch in der Finsternis. Entweder du bist heilig oder du bist finster. Dazwischen gibt es keinen Raum. Und dieser Tempel auf dem Zionsberg in Jerusalem und in Israel und Jerusalem, der war sozusagen der Höhepunkt der Heiligkeit. Und nachdem Gott das Volk in die Verbannung geschickt hat, durch Nebukadnezar 586 vor Christus, nachdem er alles zerstört hat, die Grundlagen der jüdischen Religion komplett zerstört hat, aber es die Verheißung, es wieder aufzubauen, das waren die letzten Predigten, und das Volk Israel durfte wieder aus der Gefangenschaft, aus der babylonischen Gefangenschaft raus, also und zurück in ihre Heimat. Und dann sollten die den Tempel aufbauen, aber ich habe letzte Woche darüber gepredigt, keine Ressourcen, nichts da, schlechte Stimmung, schlechte Politik, Gegnerschaft der Nachbarvölker, Tohu Wabohu, was ja ein jüdischer Begriff ist. Und dieses Durcheinander, dieser Chaos, das führte dazu, dass sie einfach mit allem aufgehört haben. Die haben den Tempel nicht mehr weiter gebaut, also den Gottesdienst nicht mehr gefeiert. Sie haben nur noch ihre eigenen Häuser gebaut und nur noch ihre eigenen Prinzipien ausgelebt. Wie jeder Heide und Götzendiener auch. Und die Frage für die christliche Gemeinde stellt sich, sind wir nicht genau so wie die? Haben wir vielleicht schon auch die Kraft an das Evangelium, Kraft an die Auferstehung, Kraft auf die Erleuchtung, auf die Macht Gottes verloren? Kann das sein, dass wir seinen Tempel ja gar nicht mehr bauen, dass wir selber diejenigen sind, die nicht nach seinem Wort leben, sondern einfach unser eigenes Leben leben wollen mit allen Vorteilen, entweder im Licht oder in der Finsternis? Wir sind de facto die gleichen Götzendiener geworden. Denn wir lieben Gott nicht mehr, dass die Heiligung, das heißt nach Gottes Willen zu leben, war der beste Liebesbeweis eines Volkes zu seinem Gott. Und das heißt, wenn er was gesagt hat und das als Wahrheit ausgesprochen hat, war der Liebesbeweis genau das zu respektieren und zu leben, von dieser Gottesfurcht, von der wir in der Anmoderation gehört haben, war Respekt, Ehre. Und die Weisheit des Menschen beginnt mit Gottesfurcht, also nicht mit einer Phobie, nach dem Motto, sondern mit einem Gottesfurcht, mit Respekt, mit der Anerkennung, dass er heilig ist und dass das, was er sagt, wahr ist. Und wenn ich danach lebe, wenn ich ihn liebe, wenn ich sein Wort liebe, dann wird sich mein Leben entfalten und dann werden die Heiden erkennen an unserem Leben, dass er der Herr ist. Und so hat er seine Gemeinde ja hingesandt in alle Welt. Er hat gesagt, werdet Licht. Ich sende euch wie Licht in die Finsternis oder wie Lämmer unter die Wölfe. Ich sende euch in Druck, in die Verfolgung. Ich sende euch überall hin. Aber je mehr Finsternis, desto bedeutsamer das Licht und ihr werdet leuchten und die Finsternis wird zurückweichen müssen und die Menschen werden gerettet. Und diese Menschen, die gerettet werden, die sind neue Lichter und dann entzündet sich ein neues Licht und die Erkenntnis und die Gemeinde wächst weltweit. Aber leider geschieht es ja gar nicht mehr. Sondern wir haben es zurückgezogen, ähnlich wie beim Propheten Jesaja, zurückgezogen, einfach der Vorwurf Gottes war ja, ihr habt scheinbar keine Kraft und keine Energie und keine Ressourcen für den Tempelbau, aber eigene Häuser baut ihr, nicht wahr? Und an die Gemeinde genau das Gleiche, ihr sagt mir die ganze Zeit, spricht Gott, ihr habt keine Zeit, keine Kraft, keine Innovation, euch fehlt dauernd irgendetwas. Aber das Schlimmste, was euch widerfahren ist oder der Kontext, in dem ihr euch befindet, ist, ihr habt keine Lust, ihr liebt nicht mehr. Die Sendschreiben in der Offenbarung fassen das immer wieder schön zusammen, dass wir die Liebe verloren haben. Wir haben die erste Liebe zu Gott verloren, zu seinem Wort, zu ihm. Und deswegen sind wir so schwach, deswegen haben wir keine Kraft, deswegen lassen wir uns in dem Zeitgeist von allen Ecken zusammenfärchen und isolieren. Und das möchte Gott nicht. Denn er hat ein Prinzip in seine Gemeinde hineingelegt, dass sie mehr ist als der persönliche Vorteil oder die Angst vom Niedergang. Also die Gemeinde Gottes ist tatsächlich anders zu betrachten als diese Welt, die nach Glück sich sehnt und alles bereit ist, diesem Glück zu opfern und sogar in die Finsternis hineinzugehen. In Dämonie und Satanismus, um den eigentlichen Vorteil, den persönlichen Vorteil zu haben. Und das Wort Gottes sagt, das ist nicht unser Weg. Ich möchte euch jetzt diesen Text vorlesen, der wird sich ein bisschen erklären, aber ich werde euch dann anhand des Textes und des Evangeliums nochmal erklären, was eigentlich Gott meint, was er meinte damals und was er meint heute. Und ihr findet diesen Text in Haggai, Prophet Haggai, ab Kapitel 2, Vers 10. Am 24. Tage des 9. Monats im 2. Jahr des Darius geschah des Herrn Wort zu dem Prophet Haggai. So spricht der Herr Zebaoth: Frage die Priester nach dem Gesetz und sprich: Wenn jemand heiliges Fleisch trüge im Zipfel seines Kleides und berührte danach mit seinem Zipfel Brot, gekochtes, Wein, Öl oder was es für die Speise wäre, würde es auch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen: Nein. Haggai sprach: Wenn aber jemand durch Berührung eines Toten unrein wäre und eins davon anrührte, würde es auch unrein? Die Priester antworteten und sprachen: Es würde unrein. Da antwortete Haggai und sprach: Ebenso ist es mit diesem Volk und mit diesen Leuten vor mir, spricht der Herr, und auch mit allem Werk ihrer Hände. Und was sie dort opfern, ist unrein. Ich erkläre nochmal ganz kurz den theologischen Kontext dieser Aussage. Wenn du das Judentum verstehen willst bis heute, also egal, wenn du einen Juden treffen würdest, einen Frommen, es gibt auch Liberale, also quasi sagen, also gottlose Juden, die sind einfach Juden, aber die glauben eigentlich an gar nichts. Aber angenommen, du würdest einen Frommen finden, dann würdest du eine sehr komische Religion finden. Das möchte ich, naja, komisch ist nicht wertneutral, aber ich möchte so viel wie möglich wertneutral das darstellen. Also aus deiner Perspektive würdest du eine sehr komische Religion finden. Denn diese Religion würde sich im Kern hauptsächlich mit einer Frage beschäftigen: Darf ich das oder darf ich das nicht? Ist es rein oder ist es unrein? Ist es koscher oder ist es nicht koscher? Der komplette Inhalt, also das Zentrum des Judentums, ist der Versuch, rein und koscher zu sein. Und deswegen, wenn ein Jude in unreine Städte kommt, wie so ein Friedhof, oder in einen unreinen Kontext eingeladen wird, wie zum Beispiel unter den Heiden, also Nicht-Juden, zu essen, mit denen zusammen zu leben. Also für einen Juden ist es unvorstellbar, eine WG mit einem Nichtjuden zu haben. Das geht gar nicht. Weil es geht nicht, weder das Essen noch das Waschen noch der Tagesablauf, nichts funktioniert. Denn sein Tagesablauf ist bestimmt vom Gesetz und von dieser Vorstellung: Ich bin rein. Und jetzt ist interessant, angenommen diese These stimmt, dann stellt sich die Frage: Was ist stärker, Reinheit oder Unreinheit? Also, und das ist genau hier die Frage. Wenn ein orthodoxer, ultraorthodoxer Jude beispielsweise in einen Kontext reingeht, der Unreinheit oder der Sünde, wird die Sache dadurch geheiligt oder wird er beschmutzt? Also heiligt er eine Sache oder wird er beschmutzt? Und im Judentum ist ganz klar, der kann beschmutzt werden. Also er heiligt das eigentlich gar nicht. Ja, also angenommen, 20 Spötter sitzen und unterhalten sich und spotten über Menschen. Typischer Arbeitsalltag, ja, was da gespottet wird und gelästert wird und sonst was. Jetzt haben wir Psalm 1. Und in Psalm 1 steht eindeutig: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Dieser ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und seine Blätter verwelken nicht. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Das ist eine typische jüdische, also ein Heilige, es ist ein Wort Gottes, das gilt für uns auch. Nur die Frage ist, in welche Bedeutung gilt es? Und dieser Text hilft uns, das zu verstehen. Das bedeutet, wenn ein Jude reinkommt, wo die Spötter, wo die Gottlosen sitzen, Spötter steht synonym für Gottlosen. Also für die jüdische Leseart ist wohl dem Juden, der nicht bei den Gottlosen sitzt, in ihrem Rat, in ihrem Verständnis, in ihrer Weltvorstellung und sonst was, sondern sich absondert von ihnen und hat Lust am Gesetz des Herrn, an der Tora. Nur dieser. Und das ist im Judentum ein sehr, sehr starke, stabile, also fundamentale Vorstellung, dass der Jude nicht für die Gemeinschaft mit dem Heiden gedacht ist. Und das merkt im Neuen Testament auch Apostel Petrus, der ist genau diese Person, die damit irgendwie hin und her ringt. Also zwischen Apostel Petrus und Apostel Paulus gibt es einen wesentlichen Unterschied. Der Apostel Petrus ist noch tatsächlich in diesem Denken sehr stark verankert, dass er denkt, wenn ein Unreiner etwas Reines anfasst, wird das Reine unrein. Aber die Vorstellung ist nicht da, dass wenn ein Reiner etwas Unreines anfasst, dass die Sache dadurch geheiligt wird. Es ist wirklich ein theologischer Kampf. Und wenn du nicht gefestigt bist, dann wirst du dein Leben auch nicht, auch als Christ, nicht richtig leben können. Und ich glaube, die wenigsten Christen sind gefestigt in dieser Vorstellung. Also wofür sind sie berufen? Bist du berufen, um sozusagen zu verhindern, dass etwas Unreines in deine Gegenwart kommt oder dich irgendwie berührt oder sonst was? Oder bist du berufen, etwas hineinzubringen in das Unreine als Heiliges? In dem alten Vorstellung, also die Propheten Haggai, ist diese Vorstellung, die klassisch-jüdische, die ich vorhin beschrieben habe, die ist tatsächlich da. Die können wir nicht wegdiskutieren. Das bedeutet, also was jetzt der Haggai fragt, Volk Israel, der Kontext ist folgender: Die Juden haben eine heidnische Vorstellung in der damaligen Zeit übernommen. Die haben gesagt, weißt du was, Gott ist im Himmel und wir sind auf der Erde. Alex hatte ja eine Predigtreihe über Malachi gepredigt und dort kommt das ja, das ist der letzte Prophet im Alten Testament, und dort kommt das ja richtig zum Vorschein, dass sie gesagt haben, weißt du was, Gott kann das Unreine heiligen. Und dann haben sie gesagt, warte mal, was kann das bedeuten? Also welchen Vorteil könnte ich aus dieser These ziehen? Normalerweise, der Mensch, fleischliche Mensch, versucht ja immer einen Vorteil zu ziehen. Und die haben gesagt, warte mal, das ist doch ein sehr attraktiver Gedanke. Wenn Gott das Unreine heiligen kann, dann können wir ihm das Unreine und Unheilige geben und dann kann er doch heiligen. Und wir hätten den Vorteil, dass wir das Gute für uns behalten. Denn es steht im Alten Testament geschrieben, du sollst deinem Gott das Heilige geben, das Wertvolle, das Beste von der Erstgeburt, von der Herde. Also du musst Gott immer das Beste geben, weil du ihm zeigst, dass du ihn liebst. Aber die neue Theologie hat gesagt, nein, 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 das ist Unsinn. Wenn er es doch heiligt, dann ist es so wie ein Zauberstab, dann können wir ihm einfach Müll unterschieben. Das Blinde, das Lahme, das Schwache, das Kranke. Und Gott ist heilig, die Priester heiligen das und dann ist es alles geheiligt und dann haben wir eine klassische Win-Win-Situation. Wir behalten das Beste, geben ihm den Müll, aber er heiligt es. Und darum die Frage an den Priester. Und er hat gesagt, wie steht es denn eigentlich geschrieben? Wenn ein Priester, er durfte am Opfer teilnehmen, das heißt ein Priester, wenn jemand ein Opfer gebracht hat in Jerusalem, das lief da so aus, also das Bild war in etwa so, dass der Tempelbereich auf Deutsch gesagt eine riesengroße Grillanstalt war. Da war ein gigantischer Opferaltar und auf diesem Altar wurde dauernd irgendein Opfer verbrannt. Und das heißt, wenn du jetzt da hochgingst, je näher du an den Tempel rankommst, desto wie, weißt du, wenn du beim Dönerladen vorbeigehst, dann riecht das immer so leicht, für die, die Fleisch essen, leicht lecker. Und so war das, also wirklich, da war, und da wurde, die Tiere wurden zerteilt, geopfert und verbrannt und oder gekocht, und dann durfte ein Priester von diesem Opfer als Versorgung was mitnehmen. Und das ist jetzt dieses Bild. Und jetzt sagt er angenommen, der Priester nimmt jetzt in seine Tasche ein Stück von dem Opferfleisch mit. Das ist heiliges Fleisch, weil es ein Opferfleisch ist. Und jetzt geht er mit dieser Tasche und berührt mit diesem heiligen Fleisch irgendetwas. Und Frage an die Priester, ist das theologisch richtig, dass alles, was dieses heilige Fleisch wie so ein Zauberstab berührt, es dadurch heilig und wertvoll wird? Und die Priester sagen, nein, das ist nicht möglich. Denn nur das Fleisch ist heilig, aber es kann nicht heiligen. Und hier wird dieser Gedanke an die Motivation des Menschen, an dein Leben gedacht. Das heißt, du musst jetzt die Frage stellen, wenn du von Gott etwas bekommst und das zu seinem eigenen Vorteil nutzt, das heißt, Stück heiliges Fleisch hast du bekommen, eine Gabe, du hast, jetzt musst du übertragen, du hast von Gott eine Gabe bekommen, wie das heilige Fleisch. Und jetzt ist die Frage, ist diese Gabe für dich und dieses Fleisch in der Form möglich, dass du mit diesen heiligen Gaben, die du empfangen hast, etwas zu deinem eigenen Vorteil, das ist das Entscheidende jetzt, transformierst, damit du davon partizipierst. Das heißt, du hast heiliges Fleisch bekommen und jetzt machst du alles heilig und vergrößerst deinen persönlichen Wohlstand. Versteht ihr? Das ist die Frage, die theologische Frage. Kannst du leben von den Gaben Gottes zu den eigenen Vorteil? Hat Gott das, das er dir gegeben hat, für dich gegeben oder für wen? Und die sagen, für mich. Und die sagen sogar, wir können das maximieren. Wir können sagen, das heilige Fleisch macht auch alles andere, wie so ein Zauberstab. Und Prophet sagt, das ist nicht möglich, weil Gott das nicht so gegeben hat. Und deswegen musste Priester sagen, nein. Also stellt sich die logische Gegenfrage. Wenn du also nicht heiligen kannst zu dem eigenen Vorteil, Gegenfrage, wirst du dann entwertet, beschmutzt, wenn du unheilige Dinge anfasst? Und der Priester sagt ja. Und jetzt verlass mal ganz kurz den jüdischen Kontext, sondern geh in den göttlichen biblischen, göttlich-biblische Prinzip. Das heißt, sein Prinzip heißt folgen. Du hast Dinge bekommen, die gut sind. Gott hat dir etwas Heiliges gegeben. Und dieses hat er dir nicht gegeben, damit du es für dich nutzt und maximierst, sondern damit du durch das Heilige zum Segen wirst. Das ist sein Prinzip. Das heißt, das, was Gott dir gegeben hat, Gaben, Fähigkeit, Intelligenz, Kraft, Motivation, ist dafür da, dass dein Nächster geheiligt wird und Gott verherrlicht wird. Das ist die Aufgabe des Priestertums und des Volkes Gottes und der Gemeinde. Und immer in dem Moment, wo du das heilige Stück Fleisch nimmst und das wie ein Zauberkünstler rumläufst und versuchst mit dem Heiligen, mit deinen Gabenfähigkeiten, das zu vermehren zu deinem Vorteil und nicht zu seiner Ehre und nicht zum Gunsten des Nächsten, dann bist du außerhalb der Schrift. Umgekehrt. Wenn du mit deiner Motivation, mit deiner Lebensvorstellung, mit deiner Zielsetzung ins Unheilige reingehst, in das Beschmutzte, du musst jetzt gut übertragen können. Also wenn du aus deiner Motivation sogar den Schmutz und Beschmutzung als Vorteil versucht anzufassen, dann wird es dir zur Sünde. Jetzt müssen wir gut zuhören. Das ist jetzt ein wesentlicher, entscheidender Schritt, den Haggai uns hier beibringt. Für Christen besprochen heißt es so, wenn du in Christus bist, wenn Christus dir ewiges Leben gegeben hat, wenn er dir deine Sünden vergeben hat, wenn du in ihm wiedergeboren bist, neugeboren bist, dann hast du die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und diese Gabe ist nicht zur Selbstverherrlichung, nicht zur Selbsterstellung, nicht zur Selbstplanung da, sondern zum Reich Gottes gegeben, zu seiner Ehre und deinem Nächsten. Und wenn du in dieser Beziehung lebst, dass dein Leben zur Ehre Gottes dient und zum Wohle deines Nächsten, dann entfaltet sich dein Leben wie eine Blume. Das ist das, was Gott aus deinem Leben machen möchte. Gleichzeitig, wenn du wiedergeboren bist in Jesus Christus und dann aber zu den Toten tendierst, zu der Sünde tendierst, zu dem Fleischlichen tendierst, dass du versuchst, also in dem schwarzen Magie sozusagen, in der Sündhaften, deinen Vorteil zu ziehen, dann wirst du unrein. Die Sünde macht dich unrein. Und der Apostel Paulus und das ganze Neue Testament lehrt uns ja, dass wir sozusagen nicht das tote Jüdische, also Gesetzlichkeit, habe ich eingehalten und nicht eingehalten, werde ich vor Gott gerecht, sondern dass du den Übergang findest, dass du sagst, Gott gibt, vergibt, segnet, er ist offen, er hat eine Tür für dich, für dein Leben offen gemacht und er lädt dich ein. Und nun ist deine Aufgabe, in seiner Gnade zu leben und dich zu entfalten, zu seiner Ehre und zu dem Segen deines Nächsten. Aber wenn du es nicht tust, dann entfaltet sich dein Leben nicht. Und zweitens, er hat dir auf jeden Fall verboten, in der Sünde zu sein, in der Finsternis zu sein. Es ist nicht möglich, dass wir die Finsternis heiligen, zu unserem Zweck. Weil ich kenne viele Menschen, die leben, also Christen, die sagen, Christen, sie leben bewusst in der Sünde und sie denken, dass Gott diese Sünde heiligt, aber er wird sie nicht heiligen. Er kann sie gar nicht heiligen, der Zipfel deines Fleisches kann die Sünde nicht heiligen. Es gibt Menschen, die versuchen, die Bibel zu eigenen Nutzen zu lesen, die finden irgendeine Bibelstelle, die sie irgendwie bestätigt und sagen, das ist aber so. Du musst nur das Prinzip noch einmal verstehen. Gott hat dich erwählt als Licht. Und er möchte, dass du nicht in der Sünde lebst und er möchte auch, dass du nicht in Selbstsucht lebst und versuchst, irgendwas zu heiligen, sondern dass du sein Leben lebst nach seinen Vorstellungen, nach seinem Willen. Und das ist das Problem auch zum Propheten Haggai gewesen. Die Menschen wollten ihre eigenen Häuser bauen, ihre eigene Karriere machen. Sie wollten mit der Finsternis, mit den Götzendienern ihre Deals machen und eine Durcheinanderreligion schaffen und Gott lehnt das ab. Ich möchte euch ein paar Versen vorlesen aus dem letzten Buch Maleachi. Ich habe das ja schon vorher gesagt. Maleachi. Alex hat vor kurzem darüber eine Predigtreihe gehalten. Ich möchte euch einfach ein paar Verse vorlesen, die dann auch zeigt, worüber Gott so wütend war, ist, das ist ungefähr die Zeit zum Haggai und das zeigt, ich finde den Zustand der Gemeinde sehr gut. Prophet Maleachi, Vers 6, ich lese euch einfach eine Passage. Ein Sohn soll seinen Vater ehren, ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Fragt Gott sein Volk. Bin ich Herr? Wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu den Priestern, die seinen Namen verachten. Oder die meinen Namen verachten. Ihr aber sprecht, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Dadurch, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise. Ihr aber sprecht, womit opfern wir denn Unreines? Dadurch, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist für nichts zu achten. Denn wenn ihr ein blindes Tier opfert, so haltet ihr das nicht für böse. Und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes opfert, so haltet ihr das auch nicht für böse. Bringt es doch deinem König. Meinst du, dass du ihm einen Gefallen, dass du ihm gefallen werdest oder dass er dich gnädig ansehen werde? Also wenn du ein lahmes, krankes Tier sagst, ist für dich. Spricht der Herr Zebaoth. So bittet doch Gott und seht, ob er uns gnädig sei, Denn meint ihr, nachdem solches von euch gesehen ist, er werde euch gnädig ansehen, spricht der Herr Zebaoth. Strafrede gegen Priester, Kapitel 2. Und nun, ihr Priester, dies Wort gilt euch. Wenn ihr es nicht hören, noch zu Herzen nehmen werdet, dass ihr meinen Namen die Ehre gebt, spricht der Herr Zebaoth, so werde ich den Fluch unter euch schicken und verfluchen, womit ihr gesegnet seid. Ja, verfluchen werde ich euren Segen, weil ihr nicht wollt zu Herzen nehmen. Siehe, ich will euch den Arm zerbrechen und den Unrat eures Festopfers uns ins Angesicht werfen, und er soll an euch kleben bleiben. So werdet ihr dann erfahren, dass ich solches Wort über euch habe ergehen lassen, damit mein Bund mit Levi bestehen bleibe, spricht der Herr Zebaoth. Denn mein Bund mit ihm war, dass ich ihm Leben und Frieden gab, und ich gab ihm Furcht, dass er mich fürchtete und meinen Namen scheute. Verlässliche Weisung war in seinem Mund, und es wurde nichts Böses auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte von mir friedsam und aufrichtig und hielt viele von Sünden zurück. Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche, denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Bewahren, Lehre bewahren, Wahrheit sprechen, Menschen zur Umkehr einladen. Menschen sagen, dass sie gerettet werden müssen, aber die korrumpierte Theologie sagt, dass du deinen Vorteil finden kannst, dass du alles heiligen kannst, dass Gott wird schon irgendwas aus Ungeradem gerade machen. Das heißt, Gott ist der Manipulierte. Er wird alles in deinem Leben erfüllen. Das ist die neue Theologie, auch im Christentum, gegen die wir uns erheben müssen. Aber es gibt noch eine zweite Manipulation, die Theologie, die ist unter evangelikalen Freikirchen mindestens genauso ausgeprägt. Es gibt so eine Art offensichtliche Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, wenn man sagt, naja klar, ist ja logisch, ist ja richtig. Wir können nicht in Sünde leben. Wir dürfen das nicht. Immerhin, das wird zumindest verbal bekannt. De facto nicht umgesetzt, aber immerhin, nein, ich kann nicht in Sünde leben. Das ist schon irgendwie richtig. Und dann kommt das jüdische Modell. Und dann sagen diese Gemeinden, wenn wir also nicht sündigen dürfen oder auch nicht wollen, dann müssen wir uns rausziehen, nicht wahr? Wir müssen rausziehen aus dieser Welt. Denn wenn wir uns rausziehen, dann können wir weniger sündigen. Gab es immer wieder in der Kirchengeschichte, gibt es auch heute Flucht, eine sogenannte Weltflucht, damit die Sünde uns nicht überlistet. Dieser Gedanke ist nicht grundsätzlich falsch, der ist individuell nicht falsch. Das heißt, wenn du zu Christus kommst und merkst, dass der Einfluss deiner Gesellschaft, deines Freundeskreises total negativ auf dich ist und du keine Kraft hast, dich dagegen zu stemmen und die dich runterziehen in die Finsternis, in die Sünde, dann musst du raus. Dann musst du sowieso in die Gemeinde, dann musst du mit Menschen umgeben sein, die für dich da sind, die für dich beten, die dich stützen und schützen und einfach Zeit haben für dich. Und dann musst du vielleicht für eine Zeit lang, vielleicht auch für immer, einen gewissen Einfluss verlassen. Dieser Gedanke ist nicht falsch. Der ist wirklich nicht falsch. Aber in dem Moment, wo du stabilisiert bist, da, wo Gott dich wie so ein kleines Lämmlein, ja, das schwach und unter bösen Wölfen war und schwer verletzt ist, dann muss es in die Herde hinein. Und dann muss es stabilisiert werden und dann hat man sie investiert und getragen und gekuschelt und dann gefüttert und dann wird das kleine Lämpchen, kann plötzlich selber stehen und laufen und dann wird das so ein Schäfchen und dann wird es zu einem Schaf und vielleicht irgendwann mal zum Mutterschaf. Aber spätestens da, wo du zum Mutterschaf wirst, wo Gott dich aufgepäppelt hat, dann hat er einen Auftrag für dich und sagt, ich sende dich wie Lämmer unter die Wölfe. Und das ist jetzt entscheidend, das ist der entscheidende Unterschied zum Judentum. Der christliche Glaube weiß um die Finsternis, er weiß um das Licht, er weiß um die Gefahr und dennoch ist dieser ausgesandt in die Finsternis. Das bedeutet, wenn wir uns aus Weltflucht, Sündenflucht per se rausziehen würden, würden wir den Auftrag Gottes nicht erfüllen. Denn er schickt uns ja in die Finsternis, damit die Menschen, die in der Finsternis sind, das helle Licht sehen und gerettet werden. Es ist nicht möglich, dass wir aus der Welt uns zurückziehen. Wir müssen in die Welt hinein, so schmerzhaft und grausam und böse diese Welt auch sein mag, wir müssen da rein, denn wenn wir nicht hingehen, gibt es kein Licht. Und diesen Switch, den vollzieht Jesus. Das ist nur, damit du, wenn du Christ bist, weißt, welche Grundlage wir haben. Du findest im Neuen Testament in zwei Evangelium Kapitel 7, die dir helfen werden, diesen Gedanken zu verstehen. Zu einem ist es Evangelium, Markus Evangelium Kapitel 7. Wenn du Markus Evangelium Kapitel 7, 7 ist das Alte Vollkommenheit, ja, du kannst ja als Eselsbrücke nehmen. Wenn du in Markus Kapitel 7 reingehst, da wirst du eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und Pharisäern mitbekommen. Da steht, die Überschrift ist, die ist übrigens nicht biblisch, aber immerhin als Eselsbrücke, vom Reinheit und Unreinheit. Und da ist folgende Situation, und es versammelten sich bei ihm, bei Jesus, die Schriftgelehrten und die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren, eine extra theologische Hochdelegation. Und sie sahen einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen, das Brot essen. Denn die Pharisäer und die Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so die Satzung der Ältesten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie nicht gewaschen haben, also die Hände. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Trinkgefäße und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Da fragten ihn die Pharisäer, also die das eben tun und Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen. Also versteht ihr, das ist die komplette Kapitulation der Theologie. Wenn es nicht mehr um Unreinheit deines Herzens, deiner Seele, deines Wesens geht, sondern irgendwie Debatte um das Wasser und Hände. Also oberflächlicher kann man es nicht darstellen, eine Verfehlung, eine theologische Verfehlung eines Menschen, der sich mit Händewaschen beschäftigt, aber nicht mit Reinheit seines Herzens. Er aber sprach zu ihnen: Wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht in Jesaja 29, 13, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet Menschen Satzung. Und er sprach zu ihnen: Wie fein hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Satzung aufrichtet? Denn Mose hat gesagt: Du sollst deinen Vater und Mutter ehren. Das steht geschrieben. Und wer seinen Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. So steht es geschrieben. Ihr aber lehrt, wenn einer zu Vater und Mutter sagt: Korban, das heißt, Opfergabe soll es sein, was dir von mir zusteht, so lasst ihr ihn nichts mehr tun für seinen Vater und seine Mutter, und so hebt ihr Gottes Wort auf durch eure Satzung, die ihr überliefert habt, und dergleichen tut ihr viel, und so weiter und so fort. Und dann sagt er, was den Menschen unrein macht, ist nicht das, was ihn durch seinen Körper geht. Und deswegen auch die Maske, die macht uns nicht unrein, sondern das, was aus dem Mund herausgeht, aus dem Herzen herausgeht. Das macht ihn unrein. Damit hat Jesus einen Switch vollbracht. Er hat gesagt: Leute, ich bitte euch Christen, fokussiert euch auf die Wesensänderung, auf die Herzensänderung. Haltet die Gebote Gottes ein, ehre Vater und Mutter. Also jeder Gott hat gesagt: Liebt deinen Vater, liebt deine Mutter, vergibt ihnen, segnet sie. Trag sie finanziell. Dieser Versuch, Korban auszusprechen, war in der jüdischen Bedeutung so: Wenn du jetzt zu deinen Eltern gegangen bist, hast du gesagt, Korban, das hier hat geheißen, mein Vermögen, was ich habe, dient nicht mehr zu deiner Versorgung, sondern ist Gott geweiht. Und die Eltern mussten in Armut untergehen. Und diese Heuchelei, also die haben natürlich das Geld nicht Gott gegeben, der sich verprasst, aber diese Heuchelei haben die Priester geschützt. Und die letzte Geschichte, wir sind schon zu lang, aber ich möchte, dass du das verstehst, die letzte Geschichte, die zweite 7, ist Lukas 7. Also Markus 7 ist dieser Korban und diese Menschengebote-Geschichte und Lukas 7. Lukas 7 gibt es einen Skandal, und zwar folgende Situation, ich kann sie nur nacherzählen, könnt ihr lesen nach Lukas 7, Vers 11, sonst dauert es zu lange. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er sieht, dass eine Beerdigungszeremonie an ihnen vorbeizieht. Klagefrauen, viel Gewein, viel Geschrei. Und er sieht, dass die Leidtragende eine Witwe ist. Und diese Witwe hat ihren einzigen Sohn verloren. Das ist ähnlich wie dort, also ihr Leben ist zu Ende. Also der Schmerz ist natürlich um den Sohn, um vielleicht ihren Mann, um ihre Familie und dann auch diese bittere Armut, die damit verbunden ist. Eine gigantische Tragödie. Und jetzt müsst ihr vorstellen, wenn dieser Zug marschiert, gehen alle Juden zur Seite. Weil, also alle frommen Juden, weil wenn du irgendjemand von ihnen anfasst, bist du 7 Tage unrein. Das steht geschrieben in 4. Mose 19. Und 3. Mose, ich kann es dann nachlesen. 7 Tage bist du unrein. Und deswegen hat man nicht getröstet. Man hat Angst gehabt vor diesen Menschen. Die hatten einen unrein gemacht. Und also ging alles zur Seite. Niemand darf einen Leichnam anfassen, denn wenn du einen Leichnam angefasst hast, 7 Tage unrein. Und das machen manche Christen. Sie sehen etwas Unreines oder Sündhaftes oder etwas Fehlerhaftes und dann wollen sie sich selber schützen und fassen Dinge nicht an. Das ist der Grund, warum wir nicht unter sozialen Menschen arbeiten, also sozial schwachen, kranken. Das ist eine Parodie auf Corona. Nichts anfassen. Nichts berühren. Abstand halten. Nichts verunreinigen. Das ist eine komplette Parodie. Und Jesus geht auf diesen Zug zu. Das war auch meine Wutrede von Anfang. Die Zeit wird kommen, dann werden wir die Masken runterreißen. Und er geht auf die, und alle bleiben stehen. Und jetzt stellt sich die Frage, was geschieht jetzt, wenn er, der Messias, den Toten anfasst? Was geschieht das Haggai? Wird er, der Heilige, verunreinigt? 7 Tage Quarantäne? Oder wird der Tote geheiligt? Und alles starren dahin. Das ist eine gigantische theologische Frage. Und er geht hin und fasst ihn an und erweckt ihn. Theologisch betrachtet heißt es für uns, wir haben diesen Auftrag bekommen, in die Finsternis zu gehen, damit wir die Toten auferwecken. Und zwar, jetzt, das ist nicht mal der physische Zustand, sondern der geistliche Zustand. Das heißt, wenn wir selbstlos um des Reiches willen zu den Sündern und Huren und Zöllnern, so wie bei Jesus, hingehen und sie anfassen, dann werden wir nicht unrein. Es sei denn, wir gehen mit ihnen ins Bett und sündigen, dann sind wir unrein. Aber wenn du den Unterschied nicht verstehst, dass du in die Finsternis gesandt bist als Christ, mit dem Heiligen Geist ausgestattet, um die Verlorenen anzufassen, um sie zu segnen, um sie zu rufen, dann sind wir eine tote Gemeinde. Und für dieses Jahr, ich muss jetzt zum Ende kommen, für dieses Jahr kann es nur heißen, diesen Kampf gegen diesen Corona-Wahnsinn anzugehen, proaktiv anzugehen. Eine Zeit lang halten wir noch aus. Eine Zeit lang machen wir diesen Schauspiel, diesen Kinderzirkus noch mit. Aber dann haben wir unsere Schuldigkeit der Obrigkeit getan. Aber dann werden die Masken runtergerissen. Aber dann werden die Aussätzige angefasst. Aber dann werden die Sterbenden besucht. Aber dann werden die Lebenden umarmt. Denn dazu sind wir berufen. Und ich möchte die Zukunft, also Perspektive geben. Halte noch ein bisschen aus. Nur noch ein bisschen aushalten. Bete für dein Leben, für deine Seele. Bete für die Obrigkeit. Bete für alle um dich herum. Fang an, dein Leben umzugestalten. Reinige, heilige. Also höre auf mit der Sünde. Höre auf mit deinem eigenen Knechtschaftenvorteil. Höre auf mit deiner Perspektive, deiner Lebenszukunft und so weiter und so fort. Höre auf mit diesem ganzen fleischlichen Gelumpe. Erkenne, was Gott will. Erkenne seine Absicht mit deinem Leben, mit seiner Zukunft, mit seinem Reich. Und fang an, Millimeter für Millimeter zu heilen. Weißt du, was das bedeutet? Letzte 2 Tipps. Ich habe ja die Bibelstellen hervorgelesen. Also segne deine Eltern. Ich will nicht wissen, welche finstere Vorstellung in unseren Herzen unseren Eltern gegenüber herrscht. Egal wie deine Eltern waren, segne sie. Spriche nicht Korban aus. Sinnlose Manipulation der Eltern, sondern segne sie. Auch wenn du nicht kannst, wenn du ganz böse Eltern hattest, spielt keine Rolle. Es steht geschrieben, Ehre Vater und Mutter. Fang an zu beten. Fang an, dann gegen deinen Willen zu beten, gegen deine Überzeugung zu beten. Sagen, Herr, du hast es befohlen. Ich habe dafür zwar keinen emotionalen Zustand, ich weiß nicht, wie man das macht, aber ich bete auf dein Wort hin. Bete ich und ich segne meine Eltern. Segne deine Kinder, egal wie sie rebellieren. Egal wie oft du dich mit denen zoffst und streitest und schreist, egal wie der Zustand, segne deine Kinder. Segne deine Feinde. Wir wissen, wie schwierig es ist, für die Obrigkeit zu beten. Aber das ist deine Bestimmung und deine Berufung. Segne deine, die Finsternis wird überwunden durch Segen, nicht durch Schwert. Petrus musste das Schwert einstecken, er wollte mit dem Schwert, aber es geht nicht. Segne. Ringe, segne deinen Nachbarn, segne deinen Nächsten, segne. Denn in Jesus Christus, und das ist der Unterschied, wird der Sünder geheiligt. Durch Jesus Christus kannst du einen Toten anfassen. Durch Jesus Christus musst du dich nicht mit Händenwaschen beschäftigen oder mit Hygiene, mit Masken. Das interessiert uns alles gar nicht. Das möchte ich den Politikern sagen, mich juckt eure Maske überhaupt nicht. Ihr habt die Menschen isoliert, sie können nicht in Ruhe sterben. Darum brauchen wir Christen, segnet. Segnet die Kinder. Geh nie an einem Kind vorbei, welches du nicht segnest. Es muss nicht mal mitbekommen. Segne, flucht nicht. Wir sind keine Voodoo-Zombies. Wir verfluchen gar nicht mehr, sondern segnet sie. Segnet alles. Segnet, das ist die große Freiheit des Christen, ist der Segen. Das Auflösen des Fluches, wir sind nicht zu einer einzigen Aussage im Neuen Testament dazu verdammt zu fluchen, sogar wenn Paulus Anathema ausspricht, griechisch, wie verflucht sei, die Irrlehrer, die das Evangelium verhindern, dann ringt er um ihre Seele und sagt, wir werden alle ausschließen, die die Sünde in die Gemeinde hineintragen wollen, aber wir ringen doch um ihre Seele, damit sie zur Buße und zur Erkenntnis dazukommen. Und dann wird unsere Gemeinde stark. Dann wird dein Leben stark. Dann wird die Zukunft dieses Landes stark. Dann wird alles stark. Diese Verheißung, in dieser Verheißung gehen wir in diese Woche und wer Fragen und Antworten sucht oder kämpft und zweifelt, den laden wir ein. Wir werden für dich beten und wir werden dich nicht im Stich lassen. Ich möchte jetzt beten und beenden. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du der Einzige bist, der die Finsternis vertreiben kann und die Krankheit heilen kann und die Ängste wegnehmen kann. Danke, dass dieses Licht leuchtet, dass dein Evangelium da ist, dass der Messias gekommen ist, um die Schwachen und Kranken zu suchen und zu erlösen. Und wir bitten dich, dass du dieses Licht des Heiligen Geistes in unseren Herzen erleuchtest und dass wir umkehren zu dir. Danke, dass wir dieses Jahr in diesem positiven Evangelium beginnen werden und auch durchhalten werden. Danke, dass du uns frei machst. Gelobt sei dein Name. Amen.